Hallo, liebe Oriana,
Hallo.
danke für das Interview. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Jan. Ich heiße Oriana Schrage. Ich bin 45 Jahre alt und eine ganz typisch deutsch-brasilianisch-israelisch-schweizerische Schauspielerin und Sprecherin. Ich bin Mitbegründerin vom Verein Female Act. Und ja, mach halt so ein bisschen das, was man so macht als Spielende und Mutter von zwei Kindern.
Ich habe ein YouTube-Video von dir gesehen und jetzt kommt die Frage, die du auch schon beim YouTube-Video beantworten durftest. Wie geht es dir?
Okay, wie geht es mir? Ich habe mal irgendwo gelesen, man darf auch als Antwort verschieden sagen
Ja.
oder vielfältig. Ich finde das übrigens eine der schwierigsten
Eben,
Fragen
darum. Gut,
überhaupt.
wollte ich losstarten und
Hey, ich finde, ich freue mich total hier zu sein. Ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt
cool.
und dann geht es mir eigentlich so im Großen und Ganzen total gut. Ich finde es voll toll, 45 zu sein, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, so ein bisschen Frieden geschlossen zu haben mit so bestimmten Sachen an mir. Das ist angenehm. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe so ein bisschen, ich habe heute Morgen einen Dokumentarfilm vertont fürs NZZ-Format und das hat mich bis in die Träume verfolgt.
Ah, die Vorbereitung oder noch,
Der
also,
Inhalt des
okay,
Films
um was
so.
ging's?
Es geht um Myanmar, um den Militärputsch.
Okay, ja, ich sehe es.
Und das ist natürlich super heftig und in meinen Träumen hat sich dann irgendwie, war ich dann heute Nacht, war ich alleine im Iran unterwegs und habe spannende Sachen geträumt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich diese Bilder in mir trage.
Okay.
Oder auch zum Beispiel, ich musste dann in einem Hotel einchecken und habe dann auf der Straße einen netten Verkäufer gefunden, der für mich gedolmetscht hat. Und der hat als erstes mir so ganz viele Cappies gekauft und so Hoodies. Und dann habe ich das zuerst gar nicht verstanden und dachte so, was, warum muss ich die jetzt kaufen? Und danach habe ich gedacht, ah, wahrscheinlich, weil ich den Schleier dann nicht so gut anziehe, werde ich irgendwie Hoodies tragen und darüber noch ein Cappy. Und dann ist die Sittenpolizei zufrieden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mein Unterbewusstsein hat sich das
Ja,
irgendwie
also
so.
es ist manchmal spannend, was so hochgespielt kommt, vor
Ja,
allem nachts. Ja.
sehr.
Und
Ja.
dann fragt man eben sich, wieso träume ich jetzt genau das zu diesem Zeitpunkt?
Total. Und manchmal lassen einen die Träume ja dann auch so einen Tag lang nicht los oder so,
Ja.
ne? Man,
Oder das Grundgefühl. Also man kann das
ja.
ja, Träume sind ja dann immer spannend, man kann sie, wenn man aufwacht, noch greifen, aber nachher verschwimmt es so, aber das Grundgefühl bleibt ja dann vielleicht länger.
Ja.
Ja, das ist schon noch, ja, schlafen, vielleicht ist es momentan auch bei mir so die Wetterumstimmung, man weiß nicht, Frühling, noch ein bisschen Winter, so, schlafen ist momentan jetzt nicht gerade weltkritisch, aber ich habe auch schon besser geschlafen.
Ja. Ich schlafe eigentlich viel besser als auch schon im
Okay.
Moment. Vielleicht tut mir das
Wegen
wechselhafte
dem
Wetter.
Frieden, wegen dem 45 sein, schon besser geht. Oder einfach
Nein,
allgemein.
ich glaube, ich hatte vor, also eben, ich bin ein bisschen müde, ich arbeite ein bisschen viel und an Ostern hatte ich frei und habe dann die Chance genutzt, um Grippe zu haben.
Ja, das ist passend, das
Ne?
kenne ich.
Und ja, und seitdem habe ich so das Gefühl, ah, ich musste dann einmal so ganz runterfahren und eben seit 2 Wochen kann ich jetzt manchmal so durchschlafen und so. Genau.
Was bedeutet dir deine Arbeit?
Ich bin mega dankbar, dass ich die Arbeit machen darf, dass es so vielfältig ist. Auf dem Weg hierher habe ich auch so nochmal gedacht, dass bei mir so kein Tag ist wie der andere. Also es ist immer neue Leute, neue Aufgaben, neue Projekte und es ist irgendwie, deswegen nimmt es sehr viel Raum ein in meinem Leben, das Arbeiten, wie wahrscheinlich bei vielen Erwachsenen. Ich habe aber das große Glück, dass ich die Arbeit meistens total spannend finde und liebe. Zum Teil nervt es auch, weil es prekär ist und weil Kunst und Kultur so ein bisschen drum kämpfen muss.
Akzeptiert zu sein.
Ja, und das, wir müssen halt auch Schweizer Mieten zahlen und deswegen brauchen wir halt auch Schweizer Löhne. Ja. Und das will man sich nicht so ganz leisten. Und das ist manchmal, ich mache auch viel Theater für Kinder und Jugendliche und da ist es gerade sehr düster, was so die Gagen angeht und was überhaupt auch die Orte, es gibt gar nicht so viele Orte mehr für das oder noch nicht. Also insofern identifiziere ich mich, glaube ich, auch viel mit der Arbeit. Ich merke, ich habe so wie zwei Standbeine, das Schauspiel und das Sprechen. Und das Sprechen finde ich nach wie vor total faszinierend und toll. Und das kommt so ein bisschen mit einer Leichtigkeit, die ich vom Schauspiel gar nicht kenne. Und ich fühle mich wahnsinnig beschenkt und bin sehr dankbar dafür.
Was war der Trigger, dass du dich für diese Branche überhaupt entschieden hast, in die Kunst zu gehen?
Oh, das war ein großer Moment. Ich war 6.
Ah, cool.
Und habe im Urlaub mit vielen Familien, haben wir irgendwie, glaube ich, so eine Bibelgeschichte reenacted.
Okay.
Und ich durfte, glaube ich, jetzt plötzlich denke ich, vielleicht war ich Gott. Also auf jeden Fall durfte ich Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben. Oder ist das irgend so ein kleiner Engel oder so?
Nein, das war Gott.
Und das war Gott.
Das war Gott.
Ja, okay. Und dann dachte ich, also, cool, den Job will ich.
Zuerst die Schlange.
Ja. Nee, die war ich sicher
die,
nicht.
Die sie auf den Apfel gelustig gemacht hat.
Ja, genau.
Und dann kam der böse, weiße, rein biblische Gott, der sie vertrieben hat.
Ja, ja. Ich glaube, das war ich. Und das war der Moment, wo ich dann fand, oh, wie toll, man
Gott zu sein.
Gott zu sein, ja. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder zwischen die anderen Sachen sage ich jetzt nicht, die sind peinlich. Wollte ich Schauspielerin werden. Ja. Und ich habe immer wieder auch probiert, davon loszukommen und andere Berufe zu lernen oder zu machen.
Was hast du gelernt? Also,
ja.
Wo du die Liebe zum Schauspiel vielleicht ein bisschen ruhen gelassen hast.
Ja, es ist nämlich auch so eine Hassliebe.
Okay, spannend.
Da habe ich habe dann 2 Semester Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft.
Also trotzdem
Kunst. Ja, doch, so ein bisschen, aber dort halt mehr bildende Kunst. Okay.
Also die intellektuelle,
ja.
Wie man Kunst auch wahrscheinlich bewertet.
Genau, und auch überhaupt, das hat mich total fasziniert, wie man Bilder, wenn man halt so die ganzen Ikonografie kennt, wie man Bilder so lesen kann und die Botschaften und all das fand ich sehr, sehr spannend, bis ich meine erste Arbeit geschrieben habe und dann hat der Professor.
Und die dann bewertet wurden.
Ja.
Ja, ich sehe es.
Und dann hat der Professor mich gefragt, ob ich mir nicht auch einen anderen Beruf vorstellen könnte. Und ich habe aber nebenbei immer gedreht, schon recht früh, also vor der Schauspielausbildung und auch gemerkt, es lässt mich nicht los, ich will das machen.
Wie reagierst du, wenn du bewertet wirst, jetzt der Professor oder Kunst, finde ich dann immer sehr speziell, wenn man dann KritikerInnen ist und dann Kunst bewerten soll oder muss oder zumindest glaubt es zu bewerten müssen. Wie gehst du als Künstlerin damit um?
Ich glaube, ich musste erst mal lernen, so als Schauspielerin ist es natürlich sehr persönlich, ja, oder? Du, deine Ausstrahlung wird bewertet, wie du sprichst, was du mit den Schultern machst, was du für eine Wirkung auf Menschen hast. Mhm. Deine Persönlichkeit, also das irgendwie wie sportlich zu nehmen. Ja.
Und dass das zum Game dazugehört.
Ja, genau. Und es gibt so wie manchmal Phasen im Leben, da kann man irgendwie das Game, müssen wir uns sorgen, weil irgendwas piepst?
Nein. Gut. Bei mir piept ab und
zu. Bei mir kein auch, Problem. Ja. Kein Problem. Ja, also ich glaube, da gibt es Phasen im Leben, wo ich das besser konnte, okay, das so sportlich nehmen. Und manchmal, wo ich so dachte, hey, und dann bis irgendwie 65 sich immer wieder dem aussetzen, zu Castings gehen, immer wieder bewertet zu werden, das ertrage ich jetzt gerade nicht. Ich will gerade nicht angeguckt werden, ich will gerade irgendwie in Ruhe gelassen, okay, werden. Gibt solche Phasen und dann Phasen, wo ich das so…
Spielerisch.
Genau, voll. Und das auch, glaube ich, danke, dass du das sagst, ist ein großer Antrieb, das Spielen und auch wirklich vom kindisch sein dürfen und peinlich sein dürfen. Das ist ja dann auch der große Vorteil dieses Berufs.
Wann hast du dann gemerkt, dass eben mit Sex kam das Gottesangebung, aber wo du dann wirklich so gemerkt hast, das ist mein Beruf und ich kann mit dem Geld verdienen, wann kam dieser Wendepunkt auch? Weil das merke ich ja dann oft bei Kunstschaffenden, den schmalen Grad vom Hobby, mhm, und auch von der Außenwahrnehmung. Also man bekommt ja extrem viel Feedback, wo man ja auch gar nicht will, dass das ein Hobby ist und so. Mhm. Man hat das Gefühl, doch, das ist meine Berufung und mein Job und ich kann mich auch finanzieren.
Boah. Habe ich das je gehabt? Okay. Nein, es ist so, eben, ich glaube, so als Teenager habe ich schon als ich in der Schule war, gedreht. Okay. Und habe irgendwie dann von den älteren KollegInnen oft gehört, bleib dran, verfolg das. Habe aber auch dann zum Beispiel, als ich dann nach dem Matura mit 19 konnte ich so ein Praktikum bei einem Regisseur in Amerika machen, einem sehr berühmten Theaterregisseur, und ich fand, menschlich gesehen war das eine Katastrophe. Und habe auch gemerkt, so, also mich jetzt so anschreien lassen und so diese Machtgefälle, das ist mir ganz früh bewusst geworden, dass ich da nicht so für tauge. Und die sind zum Teil am Theater noch sehr, also ich meine, das wird jetzt viel thematisiert, ja, aber das war noch sehr virulent. Mhm. Ja. Und dann eben kam der Moment nach der Kunstgeschichte, wo ich so gemerkt habe, wenn ich das jetzt nicht probiere, das zu studieren, dann wird mich das immer verfolgen. Ja, ich war wie
in die Träume.
Ja, bis überall hin immer so. Ich würde, glaube ich, ein Leben leben, wo ich so wie ein Topf mit Deckel bin und habe probiert, das zu verfolgen. Und das hat dann geklappt. Und so bin ich dann schlussendlich auch in der Schweiz gelandet, um hier Schauspiel zu studieren. Und bin jetzt schon 22 Jahre hier, weshalb du auch natürlich sehr gerne Schweizerdeutsch reden.
Ja, aber ich fühle den Flavor, Schweizer Hochdeutsch zu sprechen. Also gut. Momentan fühle ich mich so danach.
Ja, schön.
So, finde ich immer schön. Ich war ein Jahr viel in Bielefeld und habe dort viele Leute getroffen aus Deutschland und die haben gedacht, das sei Schweizerdeutsch.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, nein, und dann habe ich mal geswitcht und dann haben sie gefragt, was das was wäre. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt Schweizerdeutsch.
That's the real shit.
Jetzt ist klar. Also die Münchnerinnen haben mich dann eher noch verstanden, aber wenn es dann so nach München passiert, dann ist dann fertig mit Schweizerdeutsch.
Also ich bin ja komplett naiv in die Schweiz gekommen und war vorher einmal hier gewesen. Und ich habe auch am Anfang nichts verstanden, weder von der Mentalität noch von der Sprache. Und habe, wenn man mich in der Migros gefragt hat, ob ich eine Cumulus-Karte habe, habe ich immer gesagt, nein, danke. Ich wusste nicht genau, was,
Ja, die Kummeluskatze, das ist dann schon so richtig schweizerisch. Ja. Aber noch bei der Kunst zu bleiben und die Bewertung der Kunst. Eben, du hast gesagt, du hast verschiedene Einströmungen, Israel, Brasilien, Deutschland, Schweiz. Wie wird Kunst in diesen vier Ländern angeschaut?
Also, am besten kenne ich mich jetzt in Schweiz, in der Schweiz und in Deutschland aus, weil in Brasilien habe ich nur 4 Jahre gelebt, bis ich 16 war und habe da das Gefühl, also ich kenne jetzt hauptsächlich die freie Szene in der Schweiz und finde schon, dass wir hier ein Stück weit total, also man kann davon leben und oder mitunter davon leben. Man, die meisten, die ich kenne, haben noch andere Jobs, aber
so parallel noch.
Genau, und es ist so ein bisschen ein Gejuffel, aber es klappt. Es gibt die freie Szene und in Brasilien, glaube ich, ist es noch viel schwieriger natürlich, überhaupt von allem zu leben und dort ist wahrscheinlich schlussendlich gute Frage. Also gibt es sehr, sehr, sehr spannende Leute und spannende Sachen, wie wahrscheinlich auch in Israel. Das kenne ich aber am allerwenigsten. Okay. Ich bin weggegangen von dort. Ich war 2 und war da nur.
Ja, dort war das gute Ding noch nicht so.
Nee, genau, aktiv. Genau. Da war noch Glacé, glaube ich, meine große Liebe. Ja, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen für mich eine Frage, welches Land, wo ist das Theater noch so richtig politisch und wo möchte man sich Kunst und Kultur noch leisten? Ich dachte nach der Ausbildung, als ich dann irgendwie eidgenössisch diplomierte Schauspielerin war, danke schön, dass ich nach Argentinien gehe.
Wieso?
Weil dort eine Zeit lang das Theater, es gab ja eine schreckliche Finanzkrise und plötzlich war dort das Theater, man wollte da hingehen, man zahlte mit Reis, mit Zucker. Es war so nah am Leben der Menschen. So. Ja, es war echt, es war nicht für eine Elite, es war nicht für eine Bubble, sondern wirklich so, dass die Menschen noch sehr bewegt hat. Und schlussendlich habe ich aber für mich herausgefunden, dass Theater für Kinder und für Jugendliche für mich das
noch
ist.
Noch echter ist.
Das ist ja, und das ist politisch. Ja. Wir haben ein total diverses Publikum. Und das, du kannst nicht irgendeine Kunstkacke machen, weil dann rennen die dir die Bude ein.
Ja, man kann schon, aber das Echo wäre dann dementsprechend.
Ja, ja.
Oder man muss die Stoffe nehmen und sie vielleicht anpassen.
Ja.
Weil ich habe da auch schon viel gehört beim SRF, das Kinderprogramm, das sei extrem anspruchsvoll, weil eben Kinder wollen dann eben auch unterhalten und auch gefordert werden und nicht einfach nur bespielen.
Nein, voll. Also das Ideal, ich habe eine Gruppe Theater Falalfa, heißen wir. Und ich glaube, unser großes Ziel ist es, sowohl unterhaltend als auch politisch zu sein, Fragen aufzuwerfen. Also ich glaube, es interessiert mich jetzt überhaupt nicht, Antworten zu liefern und leicht verdauliche Kost.
Und trotzdem bist du mit hier und beantwortest meine Frage. Ich fühle mich geehrt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwas so richtig beantwortet.
Doch.
Ja.
Gut. Also ich fühle mich beantwortet.
Sehr gut.
Wann kam dann die Stimme und die Arbeit der Stimme? War das schon immer klar, auch beim Schauspiel, dass du mit der Stimme noch arbeiten willst und jetzt als Sprecherin dein zweites Stammbein aufbaust?
Nee, gar nicht.
Okay.
Was ich während dem Schauspielstudium war ich so total beglückt, weil ich durfte noch so gesanglich, wurde ich so ein bisschen gefördert und konnte viel singen. Und das mit dem Sprechen hatte ich, also Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn ich mich selber gehört habe, ich fand es einfach zum Kotzen und.
Das ist bei mir immer noch so.
Oder? Also jetzt, ich habe mir eine Hornhaut zugelegt.
Ja,
aber also
kann schon auch. Ja. So, wenn ich muss. Wenn,
ja, genau.
Aber so die Interviews höre ich mir nie mehr an. Oder auch wenn ich moderiere, wenn ich das Feedback bekommen habe vom Produzenten und so, vom Team, dann ist es für mich gut. Ja. Weil ich war ja da. Ich muss mich. Ich, weil der Mensch, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, ist immer kritischer mit sich selber als vielleicht andere. Und dann, weil ich ja dann weiß, was ich noch gedacht habe, vor allem wenn ich dann noch mich im Bild sehe, also Bild und Ton, das mache ich dann überhaupt nicht. Außer ich möchte wirklich mal schauen, für eine Sendung, wie es gewirkt hat. Aber nur 5 Minuten, dann ist es in Ordnung so.
Ja. Ja, also ich weiß noch, das erste Mal, als ich mich dann so auf einer Kinoleinwand gesehen habe, musste ich nachher erstmal weinend in ein McDonald's mich flüchten.
So Fast Food, so.
Fast Food vergessen. Das fand ich extrem schmerzhaft so.
Ja.
Und jetzt.
Was hat es dann ausgelöst? Also den Schmerz, das nehme ich jetzt mit.
Ich glaube, interessanterweise fühle ich mich von innen her ganz anders, als ich von außen bin. Ja. So, ne? Das kennen ja vielleicht auch viele.
Ja, doch, doch.
Und irgendwie. Ja, ich glaube, so mit dem so konfrontiert zu werden, fand ich irgendwie unangenehm. Und jetzt muss ich aber zum Beispiel bei den News, wenn ich da arbeite, sprechen wir auch live. Und zum Beispiel gestern habe ich mich dann versprochen bei einem Beitrag und dann muss man sofort sich das verzeihen und weiterlesen. Und das ist natürlich dann auch voll schön, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich gerade Mist gebaut, aber es geht weiter.
Ja, bei den Fehlern oder Versprechen. Oder ich hatte ja das Vergnügen, zweimal die Paralympics zu moderieren. Und dort hat man Namen, Zeiten, Orte, alles, was man eben versprechen kann.
Ja.
Und dann habe ich eben so gemerkt, weil wir haben live und tape gemacht. Also jeder Fehler war einfach drauf, weil es war eine Kostenfrage. Und ich habe dann so gemerkt, dass nur du die Fehler so groß machst, wie sie eben gemacht werden. Weil die Zuschauerinnen, wenn du es dann eben auf die Kette bringst, weiterzumachen und nicht aus dem Konzept, merkt wahrscheinlich der Fehler nicht so. Aber wenn du dann eben dir selber noch mehr das Bein stellst und dort aus der Fassung gerätst, dann merkt man den Fehler. Also ich habe einfach gemerkt, Fehler muss man so auch an sich vorbeiziehen lassen und weiterziehen lassen.
Ja, voll. Also ich habe auch gemerkt, oder ich habe mich viel mit dem Thema Scham beschäftigt, weil Fehler machen hat ja viel mit sich schämen zu tun, dass man irgendwie vielleicht peinlich war oder vielleicht Menschen verletzt hat. Und ich glaube, da habe ich so mega versucht zu unterscheiden, schäme ich mich jetzt, weil ich einen Fehler gemacht habe und nicht so die coole, tolle Sprecherin war jetzt gerade. Und das ist ja mega, das kann man dann auch mal an sich vorbeiziehen lassen. Aber wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat, anderen Menschen gegenüber, dann bin ich schon auch froh, darauf hingewiesen zu werden. Und das so, ich finde es mega wichtig, Fehler zu machen. Ich finde ein fehlerfreundliches Umfeld wichtig. Und dann finde ich es aber auch super toll, wenn Leute zu ihren Fehlern stehen und sich entschuldigen können. Also das schätze ich dann auch voll.
Ja, schon. Aber ich habe schon auch gemerkt, ich habe eben für mich so, ich möchte es gut machen. Obwohl ich weiß, gut ist eben auch immer so relativ. Aber wenn dann eben eine Bewertung kommt, so, wenn ich weiß, die kommt, dann geht's. Wenn sie aber so out of nowhere kommen, dann muss ich dann schon ab und zu in Embryostellung gehen.
Ja.
So kurz.
Innerlich kurz einmal.
Und dann so, und dann vielleicht so eine Stunde ein bisschen rumjammern und dann geht es dann. Aber dann muss das auch raus.
Ja.
Weil eben, das, den Frust einfach runterzuschlucken und weiterzumachen, ja, gibt dann eben schon auch Magengeschwüre irgendwann. Dann muss es irgendwann schon auch raus.
Ja, und wenn du sagst, es muss raus, weil es, also weil du es vielleicht ungerechtfertigt fandest, zum Beispiel die Kritik?
Im ersten Augenblick finde ich immer alles ungerecht.
Ah, ja.
Eben, ich habe schon auch ein bisschen ein Gottkomplex. So ganz leicht. Ja. Und was ich eben bei Feedbacks, also manchmal speziell finde, ist die Bewertung des Feedbacks. Also ich wünschte mir eine Feedback-Kultur, die fragend ist.
Ja.
Also, warum hast du so und so reagiert?
Mhm.
Weil dann könnte ich sagen, weshalb ich den sogenannten Fehler gemacht habe.
Ja.
Und nicht einfach die Bewertung jetzt über das, weil ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist ja dann subjektiv. Und weil es dem Gegenüber nicht gepasst hat, ist es ja dann ein Fehler.
Ja.
Und da wünschte ich mir dann schon so ein bisschen Fragen, außer es ist klar, ich habe eben einen Namen falsch gesagt.
Ja. Also,
so, dann kann es von mir aus frontal sein, ist mir egal, das weiß ich dann auch selber. Dann sage ich, danke vielmals, ich weiß es. So, aber wenn es dann so eine Bewertung über den Stil oder so ist, würde ich mir dann mehr wünschen, fragend zu fragen, dass auch ein bisschen ein Dialog entsteht.
Ja.
Weshalb habe ich mich so und so entschieden?
Ja, voll gut, dass du das sagst. Ich merke auch gerade, dass ich so, dass du da auch so was ansprichst, was mich als Mutter total beschäftigt.
Glaube ich.
So, ich habe jetzt einen Teenager und neulich habe ich diesen Teenager auch verletzt, weil ich so was flapsig Kritisches gesagt habe und nachher auch gemerkt habe, okay, das ist, oder überhaupt kann ich mir sehr auf die Fahne schreiben, dass ich statt jemanden zu kritisieren mal frage.
Also man kann ja dann schon einfließen lassen, aber ich glaube, es würde helfen, wenn man eine Frau, weil dann ist es noch nicht so die Hierarchie von oben, eben Gott hat so.
Und plus, vielleicht hat diese Person es noch nicht mal so kritisch gemeint.
Eben.
Oder? Und man selbst geht dann gerade vom Schlimmsten aus.
Sofort. Oder ich hatte ein Feedback, also ich kann es jetzt schon annehmen und habe auch das sortiert und so, aber ich hatte eine Veranstaltung moderiert und war ein bisschen crazy so. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, das tue ich eigentlich immer, und habe dann auch nach der Veranstaltung gefragt, dem Kunden, seid ihr zufrieden? Dann kam ein Ja.
Mhm.
Und für mich war dann das Ding durch.
Ja, ja.
Und dann kam zwei Wochen später, wir würden gerne ein Debriefing machen.
Oh.
Und dann kam eben das Feedback so aus dem Nowhere. Also und dann musste ich eben eine Stunde in Embryostellung und dann ging es. Aber eben, dann habe ich dann lieber, wenn man mir direkt frontal sagt, dann kann ich draußen ein paar Runden machen und dann geht's auch. Aber so aus dem Nichts, und eben, ich habe das dann eben auch, wenn man dann eben einen Fehler wachsen lässt, also wenn man dann eben zwei Wochen dran rumstudiert und dass vielleicht noch eine Eigendynamik reinkommt, dann wird es am Anfang schon schwierig, das noch dem Gegenüber klar zu machen, weil es dann eben im eigenen Kopf schon war. Aber
findest du nicht auch, manchmal habe ich da zum Beispiel auch das Gefühl, das war so eine Sache, die ich in der Schweiz lernen musste als Neuzugängerin.
Vor allem, wenn man von Deutschland kommt.
Ja. Gut, ich habe mich vorher nie als Deutsche gesehen, bis ich in der Schweiz war.
Und dann sofort.
Ja, wegen dem Hochdeutsch.
Aber auch wegen dem Frontalen wahrscheinlich.
Ja, ich weiß gar nicht, neulich meinte eine Berlinerin zu mir, du bist so gut erzogen. Und das war so, ist das jetzt was Schlechtes? Ich bin, von meinem Gefühl her, war ich gar nicht so frontal, wie ich sonst manchmal in Deutschland das erlebe. Aber ich hatte dann das Gefühl, in der Schweiz manchmal, jemandem auf den Fuß getreten zu sein und die Person hat dann aber nicht gesagt, hey, das fand ich jetzt voll nicht so cool, sondern dann auf einmal hat sich die Person distanziert, weggezogen, nie mehr was gehört oder nie mehr den, bei dort und dort eine Moderation bekommen oder so, wo ich auch dachte, ah, schade, vielleicht wäre das toll gewesen, auch im Sinne von der Person noch eine Chance geben, das anzusprechen.
Ja.
So.
Ja, weil, also ich habe eh auch gern straight, aber das vielleicht kann man dann eben, wenn jemand aus der Schweiz vielleicht so, kann man dann eben das vielleicht schon in eine Richtung tendieren, aber so klar, ja, nein, oder so, das ist schon nicht in unserem Naturell.
Mhm.
Passiert höchst selten.
Mhm.
Aber warum kam die Entscheidung dann in die Schweiz zu kommen vor 22 Jahren?
Ich hatte, als ich eben noch in Berlin studiert habe, in. Ja.
War mein erster eigener Urlaub mit einem besten Freund.
Ja.
Wir zwei Rollstuhlfahrer und dann alleine ohne Begleitperson nach Berlin, das war. Mit 19. Das war dann schon krass.
Das also glaube ich.
Für uns, aber auch für das Umfeld.
Ja, für eure Eltern.
Nein. Für das Umfeld in Berlin.
Ja?
Weil, wenn es ein Problem gab, dann kam immer so die Frage, wo die Begleitperson ist.
Ah.
Weil ja. Zwei Rollstuhlfahrer so unterwegs gibt es selten. Also,
ja.
Und ja. Dann habe ich gesagt, die ist mir davon gelaufen, die war wütend und so. Und dann,
stimmt das?
Und, nein. Nicht. Aha. Aber dann habe ich auf den Stock gezogen und so gelacht. Mhm. Und dann die Berliner, wollen sie mich jetzt verarschen? Habe ich gesagt, vielleicht. Wir müssen jetzt das Problem selber lösen. Tut mir leid. Und dann ging's. Aber so im Umfeld, so um uns herum, zwei Rollstuhlfahrer auf Abwägen oder wir gingen eben mit dem Nachtzug nach Berlin. Und mein bester Freund hat das reserviert und hat gesagt, zwei Rollstuhlfahrer geht das. Ja, kein Problem, zwei Betten. Ja,
nein.
Kajütenbetten,
super.
So, da hat man
aber dann, wirklich? Oh ja. Mann, ey.
Und ich musste dann die ganze Nacht im Rollstuhl sitzen bleiben. Fand alles lustig am Schluss, weil ich war so übermüdet. War krass, aber war cool. Aber eben Berlin, niemals vergessen. Wunderschöne Stadt.
Ja.
Mit ihrem eigenen Flair, aber eben.
Es war eben auch so, dass ich so mit einem Theaterstück, das wir in der Schule, in der Theater AG gemacht hatten, nach Berlin ans Jugendtheatertreffen eingeladen waren und meine beste Freundin hat da Licht gemacht und dann haben wir auch gesagt mit 19, wir ziehen jetzt nach Berlin und sind zusammen nach Berlin gezogen. Und dann habe ich so lustige St. Galler kennengelernt in Berlin. Mit dem einen habe ich zusammen studiert und als die dann zurückgingen, in die Schweiz, haben in Zürich gelebt, haben die mich eingeladen, sie zu besuchen.
Und dann war das Liebe auf der ersten Blick.
Voll. Ja, am Bahnhof kommt man dann so an der Schauspielschule vorbei und dann meinten sie, ja, da kann man Schauspiel studieren und man kann auch in Zürich oder konnte damals, das war 2001, noch relativ alt, ich war da nämlich schon 22 oder so, noch Schauspiel studieren. Normalerweise ist das schon sehr alt, weil man dann nicht mehr so formbar ist. Mhm. Und Zürich hat auch was gemacht, was mir total getaugt hat, statt so, man konnte aussuchen, ob man einfach zum Vorsprechen kommt oder ob man an einem Workshop teilnimmt. Und dieses Workshop-Format hat für mich total, ja, hat total funktioniert.
Cool.
Ja. Und dann bin ich aber innerhalb eines Monats in die Schweiz gezogen, von Berlin in die Schweiz.
Wenn man sich entscheidet, geht es immer sehr schnell.
Ja.
Und jetzt so mit dem Sprechen, wo hört man dich
überall? Also genau, man hört mich beim SRF.
Ja.
Dort bin ich am längsten bei der Sendung Einstein dabei. Bei der Promo bin ich auch. Das ist so, wenn man so irgendwie Heute Abend auf SRF 1 Grey's Anatomy und jetzt der Sportflash.
Sehr hübsch.
So Zeugs in den News bin ich ab und zu. Und ja, sonst verschiedene Sachen, mal Dokumentarfilme, das liebe ich sehr. NZZ-Format habe ich heute gemacht.
Hörspiele?
Hörspiele, Schreckmümpfeli habe ich schon mal dürfen, zweimal machen. Und Hörbücher für die Blindenbibliothek, das mache ich schon am allerlängsten. Ach genau, weil du hast mich gefragt, wie das mit dem Sprechen kam.
Ja.
Und es war so, dass dann, irgendwann hatte ich ein Baby.
Und,
ja, und dann war irgendwie klar, das geht gar nicht mit Theater.
Also man hat vielleicht dann Theater, aber...
Ja, aber genau. Also es war eigentlich so, dass ich schon 3 Monate vor der Geburt durfte ich mich nicht mehr, also musste ich liegen. Und dann hatte ich so überhaupt keine Einnahmen mehr. Und eben mit kleinem Baby. Und ich wollte auch gerne Zeit mit diesem Mensch verbringen. Der war ja sehr neu und aufregend und irgendwie brauchte diese Person mich auch. Und dann kam das mit der Blindenbibliothek und dann konnte ich, das ist so ganz toll, weil das sind so 3,5 Stunden Schichten und dann konnte ich abpumpen und da Hörbücher aufnehmen. Und ich mache das wahnsinnig gerne, weil ich sehr gerne lese. Mein Opa war blind und hatte sowas nicht und irgendwie weiß ich so, wie wichtig das ihm gewesen wäre, das zu haben. Und es ist auch ein flexibler Job, wo man mal sagen kann, jetzt habe ich Zeit und dann da wieder nicht mehr.
Ja, Hörbücher hat meine Welt auch bereichert, weil eben Lesen fand ich immer doof, weil es dann Hörbücher gab. Aber eben, ich bin eben auch so, ich habe Probleme mit den Augen jetzt. Ich sehe alles, aber habe keinen Stereoblick und beim Lesen habe ich auch ein leichtes Schielauge und dann wird es kompliziert und dann eben Hörbücher finde ich, ich weiß nicht, wie viel mal ich Harry Potter schon...
Ich auch, ich liebe Rufus Beck, ja, er macht das so toll.
Nein, also es ist immer ein schmerzhafter Abschied, wenn ich beim 7. Band bin. Weil die mich 3 Monate, wenn ich von 1 bis 7 durchhöre, das sind Freunde, die ich wieder in die Muttenkiste verstaue. Ja. Und dann, jetzt bin ich wieder bei Herr der Ringe, das geht. Aber Harry Potter ist einfach für mich mehr als nur Literatur, vor allem wegen Rufus Beck. Aber das ist einfach... Das sind wieder Freunde, dass wir nach Hause kommen.
Ja.
Mit Rufus Beck ist es nach Hause gekommen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Aber.
Also ja, ich finde auch, dass also er macht das fantastisch. Ich fand es auch voll toll, es zum Beispiel auch ein Grund, Kinder zu haben, ist, dass man dann nochmal diese ganzen Harry Potters lesen und hören kann. Und ja, die Filme, naja, wie geht's dir mit den Filmen?
Ja, also 1 und 2 waren so wirklich noch magisch. Nachher wurde es dann ernst. Ich bin natürlich jetzt schon gespannt, es soll ja ein Reboot geben.
Ja, so eine Serie, ne?
Eine Serie. Da bin ich dann schon gespannt. Und gewisse SchauspielerInnen sind natürlich schon sehr auch buchgetreu, wenn man jetzt an Severus Snape denkt oder so an die Lehrer, dann schon. Aber es sind schon die Hörbücher, die ich über alles liebe. Bei Herr der Ringe ist es ein bisschen anders, aber dort war für mich der absolute Schock, wo ich dann die Bücher gehört habe. Dann kann ich die Filme nicht mehr so ernst nehmen. Also ich kann sie als Filme respektieren, aber nicht mehr als Verfilmung eines Buches. Vor allem mit dem ganzen hinteren Teil, aber auch mit Tom Bombadil. Aber jetzt wird es dann zu nerdig. Aber ja, also doch. Aber was ich jetzt noch kurz, bevor wir dann Frage-Antwort machen, Female Act, willst du mir da kurz noch erzählen?
Ja, voll, weil, genau. Und du guckst hier so auf die... Ich habe nämlich was mitgebracht von Female Act. Unser Manifest, sag ich jetzt mal, ja. Und ein Aufkleber und auch so eine... verschiedene Sachen, die wir so... ausgedruckt
es
haben.
Alles verlinkt. Also
Ah, cool. Also. Genau, und zwar war das so 2019 in der Morgendämmerung vor dem großen...
Kam wieder ein Gottesmoment.
Da kam wieder der Gottesmoment, genau. Mir wurde erzählt, es gab in der Schweiz schon mal so einen großen Frauenstreik. Ja. Und dann hieß es so, jetzt machen wir das wieder.
Ja.
Und dann habe ich und ein paar Kolleginnen, das war recht so synergienmäßig, auf einmal so, hey, wollen wir da was machen? Und dann haben sich ganz viele Schauspielerinnen zusammengetan und haben einen Verein gegründet, der sich dafür einsetzt, dass für die Gleichstellung und Diversität auf der Bühne und im Film, weil wir finden, dass ganz viele Gruppen total unterrepräsentiert sind. Menschen mit Beeinträchtigungen sind total unterrepräsentiert, oder? Wie?
Ja, also schon, weil die Strukturen, also wie soll ich das sagen? Es gäbe schon KünstlerInnen, so, aber wie soll ich das sagen? Wir leben eben noch nicht in einem Modell der Inklusion.
Nein.
Sondern wir leben noch in einem Modell der Integration.
Mhm.
Also wir haben ein System, das sagt, ihr dürft mitmachen, wenn ihr uns, also wenn ihr euch an das System anpasst. Das geht für gewisse Künstlerinnen, aber wenn ich natürlich dann im Casino-Theater Winterthur sehe ich dann schon, es ist gewissermaßen barrierefrei für die KonsumentInnen, also für Leute, die mit einer Behinderung kommen, die etwas schauen wollen.
Ja.
Wenn es aber dann hinter die Bühne geht, dann ist es dann eben nicht mehr für die schaffenden Klientel, sondern eben für den Konsumententeil. Und jetzt kann man schon sagen, ja, es gibt zu wenig Künstlerinnen mit Behinderung, aber wenn ich, also ich habe ja immer gerne Reibung und ich habe immer gerne ein bisschen die Challenge, aber der Energieaufwand, die eine Künstlerin oder ein Künstler mit Behinderung, um das Gleiche zu machen wie ihre SpielkollegInnen, und dann wird sie eben gleich bewertet, weil uns das wichtig ist, aber den Energieaufwand, bis ich auf der Bühne bin oder wie jetzt du auf die Bühne gehst beim Casino, ist eine total andere Herangehensweise. Ja. Du fängst vielleicht mit 95 Energiespeicher an auf der Bühne und ich mit 80.
Mhm.
Und dann haben wir eine total Energie,
Ungleichheit.
So. Und dann wird es dann eben schon schwierig. Und ich sage dann immer, natürlich müssten wir uns mehr zeigen, aber nicht jeder hat Bock, diesen Energieaufwand auf
also
sich zu
ehrlich
bei
gesagt.
Mir, bei mir brennt natürlich das ewige Feuer, mir ist das Wurst. Aber ja, ich kann es verstehen.
Ja, aber vor allen Dingen, wir haben ja auch probiert, so verschiedene Aspekte anzugucken von diskriminierenden Faktoren. Ja. Und zum Beispiel finde ich, das totale Nadelöhr ist wahrscheinlich schon die Ausbildung.
Da, also dort fängt es an.
Und da werden schon viele Leute ausgesiebt oder trauen sich erst gar nicht da vorzusprechen, anzutreten.
Ja, weil wir eben als Gesellschaft noch ein ganz krasses Bild von Behinderung haben.
Ja.
Weil Behinderung ist schon immer, ist halt so konnotiert, dass es defekt oder krank ist.
Ja.
Es gehört nicht als Lebensvielfalt in eine Gesellschaft, sondern wenn ich immer noch gefragt werde, was ich habe, wenn mich jemand kennenlernt und ich dann sage nichts, dann merke ich dann schon, wo der Wind herkommt. Also ich kann, dann sage ich immer, was nützt dir meine Diagnose? Und erstens mal ist das eh nur ärztlich bedingt, weil ich bin so auf die Welt gekommen. Ich bin für mich normal. Und dann merke ich aber dann schon, für das Gegenüber ist es dann schon zu hoch.
Und aber Jan, ich finde das so spannend, weil ich kenne es natürlich mit dem, wo kommst du her?
Ja.
Die Frage. Und das kann wirklich auch, es passiert mir auch, dass im Supermarkt jemand zu mir in der Schlange sagt, diese Nase, wo kommst du her? da ist doch, was ist da für ein Background und wo ich mich in Grund und Boden schäme und sage, ja, Zürich oder halt, ne, so. Genau. Aber ich weiß natürlich eigentlich, dahinter steckt vielleicht die Neugier, dich kennenzulernen oder zu wissen, so wie, ich frage mich immer so, wie die Person meint es vielleicht gar nicht so diskriminierend in dem Moment fühlt, und man hat es ja dann schon 500 Mal gehört, ne? Und das ist natürlich dann auch so, ja. Ah, okay, du definierst mich wieder über das und das, stell doch mal eine spannende Frage, irgendwie so. Aber ich finde das so, was wäre denn zum Beispiel eine coole Frage, die du gerne gestellt bekommen würdest, wenn du jemanden neu kennenlernst?
Das ist eben noch spannend. Bei mir ändert sich das Ding. Also mich fragt man das sehr selten noch, weil man mich eben jetzt schweizweit ein bisschen mehr kennt. Mhm. So. Mich fragt man dann oft, wenn man mich mit dem Fernseher sieht, und dann sage ich, ja, kann ich selber nicht beantworten. Nein, was mich eben manchmal mehr so interessieren würde, eben, wenn man eben das fragen will, dann kann man es ja auch spannender verpacken, als einfach plump zu fragen, was hast du? Mhm. Sondern, wie ist dein Lebensalltag? Das wäre dann eben schon wieder eine andere Herangehensweise, weil da kann ich ja auch die Gegenfrage stellen.
Also
ich kann ja auch fragen, wie ist deine Lebensrealität?
Ja.
Ohne zu werten.
Ja.
Aber wenn ich explizit frage, was hast du?
Ja.
Dann müsste ich jetzt auch warten, bis jemand verkältet ist, und dann um die Gegenfrage zu fragen. Und dann merke ich dann eben, das ist dann auch wieder das, was ich spannend finde, wenn man mich über meine Sexualität fragt. Dann finde ich das immer wieder spannend, dass voyeuristische, aber es ist nie auf Augenhöhe, weil ich sage immer, du kannst mich alles fragen, auch über meine Sexualität, wenn ich
dich auch fragen kann. Ja, klar.
Und da merke ich dann oft, dann hat das Exotische, das Spannende beim Gegenüber verloren, und dann ist es dann eben auch nicht mehr so spannend. Also wenn, also wie, um deine Frage zu beantworten, es sollte eine Neugier sein und nicht eine plumpe Frage, einfach um
eine Hoffnung, auch so eine Schublade aufmachen zu können, ne?
So wirklich vertieft zu sprechen. Dann habe ich auch kein Problem, wenn sich jetzt Komikerinnen mit Humor an das Thema Behinderung nähern. Wenn ich dann merke, dass ich dann auch ernst mit diesen Leuten über das Thema sprechen kann, wenn es dann einfach um einen Gassenhauer geht, also einfach um plumpe Witze, dann finde ich das schon auch ein bisschen unappetitlich. Aber wenn ich dann merke, ich kann dann auch über die Behindertenpolitik mit dieser Person sprechen oder so, dann können sie mich, dann ist es Witz auf Augenhöhe. Aber eben die Neugier in der Frage muss mich dann schon auch ein bisschen catchen. Weil eben nur zu fragen, was hast du, finde ich dann, sage ich, ja, ich habe eine Zerebralparese, hilft dir das jetzt?
Ja.
Also auch nicht, also darum.
Ja.
Aber eben, Sprache ist halt matchentscheidend, oder? Wenn man immer noch Berufe lernt wie Heilpädagogik und Sonderpädagogik, weiß ich dann eben schon, dass wir noch etwas Besonderes sind und eben den Anspruch haben auf Heilung.
Ja.
Und ich habe viele Ansprüche, aber keine auf Heilung, weil ich bin für mich normal.
Ja.
Und das ist so etwas.
Kannst du noch mal ganz kurz das sagen? Das fand ich so toll. Damit kann ich mich so auch identifizieren, dass du vorhin meinst, wir leben im Zeitalter der Integration und nicht der
Inklusion. Weil Inklusion ist ja das, dass jeder und jede mit dem Paket sich in die Gesellschaft reingibt und ihren Benefit so in die Gesellschaft reingibt und nicht in eine Norm gepresst werden muss. Eben Integration ist dann eben das, du bist so willkommen, wenn du unsere Spielregeln erfüllst.
Ja.
Wenn du dich dem ergibst, dem System, dann bist du willkommen. Und Inklusion ist so, wir schaffen für alle das System, dass es in dem System sich entfalten kann.
Ja.
Und Inklusion geht noch viel weiter als das Thema Behinderung, sondern es geht um Menschenrechte.
Ja, ja. Das ist zum Beispiel auch was, was mir mega wichtig ist, dass wenn man sich für Gleichstellung einsetzt zum Beispiel, da geht es nicht nur um die Gleichstellung von Frau und Mann, dann geht es um ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die man mitdenken muss und wo wir alle auch blinde Flecken haben und es darum auch mega wichtig ist, dass man sich austauscht und irgendwie fragt und erkennt und das wäre eine Frage, die ich so dich fragen wollte, was mir auch gerade einfiel, als du das mit den zwei Betten erzählt hast im Nachtzug und so. Ich kenne es manchmal, so eine gewisse Müdigkeit, wenn ich wieder über Intersektionalität oder Feminismus oder bababa immer wieder so bei Null anfange im Gespräch. Wie sehr nervt dich die Ignoranz von Gehenden? Oder, ja.
Ist spannend, dass du mich das fragst, weil momentan bin ich so für mich viele Fragen für mich selber beantworten. Also, wenn ich merke, es ist Neugier da, aber es ist noch ein Greenhorn, so, dann mache ich gerne Sensibilisation von Null. Aber momentan habe ich das Gefühl, auch in der Community, also in der Behinderten-Community, kommt langsam der Glaube auf, dass gewisse Funktionen in der Gesellschaft, so politisch, auch gesellschaftlich in der Arbeit und so, immer noch sagen, wir brauchen noch mehr Sensibilisation, wir sind uns noch unsicher. Und bei uns kommt langsam der Glaube auf, oder bei mir, dass das eine Verzögerungstaktik ist, weiterzumachen. Also so der Irrglaube, also so, das sagen, ja, wir brauchen noch mehr Sensibilisation, dass es wie auf die lange Bank gezogen wird, dass man einfach sagt, ja, wir brauchen das, aber wir haben so viel sensibilisiert, es gibt so viele Selbstvertreterinnen, oder wenn man mich googelt, findet man 10 Interviews, in denen ich hinterziehe und für sie sage, was ich brauche. Dass man auf einem anderen Sensibilisierungspunkt, wenn man bei dem bleiben will, ansetzen könnte, weil Adam und Eva, um das Göttliche wieder zu haben. Nein, was ich sagen will, momentan bin ich so, je nach Funktion der Person, bin ich dann nicht mehr so gewillt, Sensibilisation wie früher zu machen, sondern mehr zu fragen, was brauchst du noch, für dass ich das bekomme. Also mehr auch die Gegenseite in die Pflicht zu nehmen. Ja, okay, Sensibilisation, aber wo und warum und wieso?
Ja.
Also sag mir, warum, also der Politik, sag mir, warum haben wir noch keine Barrierefreiheit? Warum, was brauchst du noch von uns? Und das ist dann eine andere Herangehensweise, wie ich sensibilisiere dich jetzt einfach fast zu Tode und ich hoffe, es bleibt etwas kleben. So, ich will mehr von der Gegenseite. Allgemein will ich mehr Neugier in der Sache haben, nicht einfach nur so, ich habe ein kurzes Interesse und ich lasse mich jetzt berieseln, sondern ich möchte mehr das Gegenüber aktivieren, auch zu sagen, was es dann noch braucht.
Ja.
Weil es hilft, schlussendlich hilft eine diverse Gesellschaft eben allen.
Ja, ja, absolut. Das ist auch voll das, was wir mit Female Act immer wieder versuchen zu sagen, auch zum Beispiel jetzt im Hinblick auf bei der Gleichstellung ist, dass es ja auch für zum Beispiel für Väter, die in der Kunst arbeiten, dass für die auch wichtig ist, dass es eine Gleichstellung gibt, dass es aber auch für das toxische Männerbild, das man hat, das irgendwie auch sehr einengend sein kann für Männer und und dass es da auch noch ganz viel andere spannende Rollen gäbe, die man spielen kann. Auf jeden Fall, ich wollte aber noch mal ganz kurz nachfragen, wenn du sagst, so bei dir oder in deiner Community, ist da auch, was, wie würdest du es auch beschreiben, ist da auch Wut, Frust, Trauer ist oder
Also sicher gibt es jede Emotion. So. Ja. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß einfach, dass Wut nur schnell hilft. Also man muss schnell rein, man muss eine Bombe zünden und dann rausgehen und warten bis. Also eine Durfrustration oder eine Durwut.
Die schadet dann eigentlich nur einem selbst.
Oder? Das auch und der Sache. Mhm. Weil wenn ich dann immer mit dem erhobenen Zeigefinger herumfahre, also erstmal habe ich eine Muskelbehinderung, hätte ich irgendwann dann einen Krampf.
Ich und dann auch. Wäre es
dann wäre es eben auch ein Krampf. So. Deshalb versuche ich immer noch Hobbys zu haben. Also wenn ich Community-Arbeit mache, dann versuche ich immer wieder rauszugehen und in Kinofilme zu gehen oder eben Gespräche zu führen mit anderen Personen, die nichts mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, um wieder eine Lockerheit, eine Smartness an den Tag zu legen. Weil wenn ich dann dauerhaft ein Sensibilisator wäre oder so, dann hätte ich, glaube ich, keine Freunde mehr am Leben. Und ja, also was ich gemerkt habe, ist, ob jetzt das gut oder falsch ist, aber in der Schweiz kannst du, glaube ich, viel erreichen, wenn du dem Gegenüber, also der Gesellschaft, erklärst, was der Mehrwert oder die Wirtschaftlichkeit bringen würde, wenn man es eben jetzt barrierefrei machen würde. Also ich mache ein Beispiel. Ich habe es jetzt schon bei 3 Interviews erzählt, aber das beschäftigt mich wirklich zutiefst. Wenn ich früher gesagt habe, ich gehe jetzt nach Zug und muss mit der S-Bahn am Bahnhof gehen und der Zug ist defekt und ich möchte jetzt aber einen Zug an See für meine Me-Time. Und der Lift ist defekt und ich kann das nicht machen und bin frustriert. Habe ich dann oft gehört, ja, weißt du, das kann passieren, Me-Time ist ja schön und gut, aber es ist halt die Gewalt, so. Gut. Wenn ich jetzt aber das Gleiche mache, wenn ich jetzt nach Zug gehe an ein Meeting und der Lift ist defekt und das dann auch sage, dass ich jetzt zu spät ans Meeting gekommen bin oder überhaupt nicht machen konnte, höre ich dann eben schon wieder etwas anderes als die Gesellschaft, weil das ist akzeptierter als die Mitteilung. Und ob jetzt das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber seit ich das mache, dass ich sage, ich bin wirtschaftlich und ich muss eine möglichst barrierefreie Welt haben, um meine Wirtschaftlichkeit um zu moderieren, komme ich mehr Support über. Ob das jetzt ethisch, philosophisch korrekt ist, kann man von mir aus in einem anderen Diskurs haben, aber es gibt eine Öffnung für, ja, der will ja arbeiten, der muss also die Gegebenheiten bekommen. Also das Echo verschiebt sich dann, wenn man die Wirtschaftlichkeit oder die FDP, die Partei, die würde mich mit offenen Armen empfangen, weil ich mich auf den Standpunkt stelle, ich möchte gerne mich selber finanzieren ohne die IV. Also die sind meine Freunde durch und durch. Und da habe ich dann schon gemerkt, in der Schweiz muss man, glaube ich, zu sagen, vor allem jetzt mit dem Fachkräftemangel, was es eben für einen Mehrwert bringen würde, wenn man jetzt 1,8 Millionen Menschen würde aktivieren für eine Wirtschaftlichkeit. Das ist schon ein spannender Aspekt. Und wenn ich dann eben so erzähle, bekomme ich dann eben ein anderes Feedback wieder, wenn ich sage, ich mache es für meine Mitteilung.
Wobei, ne, wenn man sich so vorstellt, ein eine Gehender oder eine gehende Person kann mal nicht den Bahnhof verlassen, weil die Ausgänge blockiert sind und sie kommt dann nicht an den See. Also ich meine, das würde in jeder Zeitung stehen, es gäbe einen großen Aufschrei, Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Ich hatte ja auch ein bisschen gehofft, dass mal so die Erfahrung durch Corona, dass man nicht als Europäerin immer überall hingehen kann, dass das auch vielleicht unseren Umgang mit Menschen, die flüchten, irgendwie auch mehr Empathie generiert. Ist, glaube ich, nicht so passiert. Ich finde es immer mega, mega wertvoll und wichtig, dass wir auch manchmal so Perspektivwechsel einnehmen und mal
unbedingt
schauen, was wir so als normal erachten.
Ja, auch was du erzählt hast über das Männerbild, eben auch was ihr mit Female Act macht. Also ich bin froh, kommt langsam auch das Bild der Behinderung in der Werbung, weil ich als heranwachsende Person hatte nie Schwierigkeiten über mich und die Behinderung, sondern ich hatte das Problem und habe es manchmal heute noch über mich als Mann. Weil früher, wenn ich die Werbung gesehen habe, habe ich keine Rollenbilder gehabt. Also ich wusste nicht, was ich bin, weil alles das, was mir als Mann verkauft worden ist, war ich nicht.
Ja. Ja.
Und das war dann schon extrem schwierig.
Ja.
Und das kommt langsam, aber das mit den Rollenbildern, also ich glaube, wir als Gesellschaft würden uns gut tun, uns nicht mehr über die Rollenbilder zu definieren. Aber das ist die Idealvorstellung.
Total, aber da will ich hin.
Ja, natürlich. Aber es ist schon so, also jetzt kann ich es ab und zu, manchmal auch nicht, aber es ist schon schwierig.
Mhm.
Weil eben, wenn man eben mit Behinderung den Kreislauf macht, vor allem wenn man geboren ist, ist man immer defizitorientiert. Wird begutachtet. Jeder Körperteil von dir wird x-mal angeschaut, es ist immer defizitorientiert und dann auch in der Schule und eben, man hat keinen Vergleich und das ist dann schon extrem schwierig.
Ja, ja.
Vor allem, wenn es dann eben auch noch um Sexualität und um Familie oder kann das und so, war schon eine heftige Zeit.
Ja.
Ist es heute noch.
Ja.
Ab und zu.
Ich kann es vielleicht so ansatzweise nachvollziehen. Ich war als Teenager, habe ich ungefähr 20 oder 30 Kilo mehr gewogen. Ja. Und so Menschen wie ich kamen, wenn dann, als was sehr Negatives vor. Und also ich habe ja dann auch angefangen zu drehen und das waren dann auch so himmelschreiende Klischees, was ich dann
spielen durftest,
genau. Und auch jetzt, wenn du so von Werbung sprichst und so, ich bin seit 2 Jahren alleinerziehend und habe auch gemerkt, boah, in der Werbung oder in Filmen eine gut funktionierende Mutter-Tochter-Beziehung, gut funktionierende Freundinnen-Beziehung, eine glücklich erfüllte Single-Frau. Das sind so Sachen, das muss man echt suchen mit der Lupe.
Ja, langsam. So.
Und langsam,
ein, zwei Werbungen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo es, glaube ich, Lea ist und sie dann in der Mehrzahl ist.
Mhm.
Also die Leas.
Mhm.
Und die sind, ich kenne jetzt die Werbung nicht, aber dort habe ich gesehen, dass es wirklich um das Alleingehen und alleine das Leben managen, aber bei uns ist es schon noch sehr konservativ.
Mhm.
Also auch Werbung, also das ist krass. Zalando macht was, Ikea macht was, so, es kommt, aber in der Schweiz braucht es halt immer ein bisschen länger.
Ja.
Und dann ist es wieder oldschool für die anderen Länder und bei uns wieder so heißer Schiff.
Wobei manchmal ist es ja dann auch eher so, Greenwashing oder so, ne? Dann ist es ja mehr so mal für die Werbung. Ob es dann wirklich so Deep Diversity ist, ist dann auch noch die Frage. Plus gibt es auch noch einen Backlash, wo Länder, die vielleicht schon ein bisschen weiter voraus waren, dann zum Teil wieder sehr konservative Tendenzen haben und Rückschritte machen.
Oh ja, ja. Also, ob es jetzt Amerika ist oder Brasilien oder egal. Mhm. Als geschichtsaffiner Mensch wie ich, denke manchmal, der Mensch ist dumm. Weil man müsste nur in die Geschichte schauen und so gewisse Mechanismen anschauen und sagen, wir haben nichts gelernt.
Ich bin auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Oder vielleicht immer machen wir so Sprünge und dann wieder Sprünge zurück. Aber so ein bestimmter Kern.
Ja, die Angst ist halt schon eine treibende Kraft, die, wenn man sie positiv nützen könnte, extrem viel Positives hätte.
Dieses Festhalten, ne, an Sachen, die gar nie so waren, aber wo man glaubt, so sei etwas gewesen. Die spüre ich sehr, dass das so eine Angst ist, dass einem da was weggenommen wird, wenn man auf einmal Menschen inkludiert. Also
ich frage mich sowieso, jetzt wird es aber sehr deep, warum das Festhalten, weil das Leben ist eh endlich.
Mhm.
Also weshalb die kurze Zeit, diese in Welt, wenn man die Weltzeit nimmt, wirklich kurz. So, also ich brenne ja auch für Sachen. Aber wenn ich merke, so den Überbiss zu haben, so, wenn die Kauleiste da ein bisschen verkeilt ist, dann muss man loslassen. Mhm. Und eben, man kreist einmal im Jahr eh um seinen Todestag.
Mhm.
Man weiß einfach die Jahreszahl hinten dran nicht. Also, da, deshalb einfach jeden Tag genießen.
Mhm.
Aber es ist manchmal schwierig.
Oh ja, und das ist auch eine Heavy-Ansage, wenn es einem, weißt du, man kann nicht jeden Tag genießen, aber ich kann nicht jeden Tag genießen, aber ich finde es auch mega wichtig, dass man Endlichkeit immer mitdenkt.
Endlich, also der Tod begleitet
einen. Ja, und das, ich weiß nicht, neulich habe ich das irgendwie in einem Buch gelesen, dass da stand, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung.
Es ist so.
Oder? Und dass man das wirklich, wirklich annimmt. So.
Ja, und eben wenn es dann eben krankhaft wird, vor allem politisch und das Festhalten und die guten Arten werden. Ja, ich weiß nicht so, ob das wirklich gute alte Werte sind oder ob es dann einfach fiktive Werte sind, weil jede und jede noch ein bisschen seine Emotion drin rumrührt und dann kommt so ein graunes etwas raus, wenn man über Werte spricht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Gibt es noch ein, zwei Fragen? Wir sprechen schon eine Stunde.
Oh, wow, das war schnell. Ja. Hey, vielleicht, wir haben noch vorhin über Wirtschaftlichkeit, ne, hast du kurz erzählt, und wir haben zum Beispiel ein Projekt bei Female Act, der Kalkulator.
Ja.
Und dort können Kunst- und Kulturschaffende ausrechnen, was sie an Zusatzbetreuungskosten haben, die nicht von Kita-Zeiten gedeckt werden, weil wir arbeiten abends, Entschuldigung. Diesen Fehler muss ich mir jetzt verzeihen. Wir arbeiten abends und am Wochenende, am Sonntag, und da haben Kitas zu und wir haben einfach mehr Ausgaben für Kinderbetreuung, und das schlägt sich aber in Löhnen nie wieder, und deswegen haben wir gedacht, wie toll wäre das denn dann, wenn man mal sowas hätte, was man dann seinem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zeigen kann und sagen kann, hey, ich habe die und die Mehrausgaben. Ich lebe total prekär. Können wir uns das zusammen angucken, wie wir das lösen können?
Cool.
Habe ich zum Beispiel neulich, hast du den auch gelesen, den Artikel, war das jetzt am Wochenende, über Menschen mit Beeinträchtigungen, die auch Kinder haben und wo das gar nie mitgedacht wurde in diesem Schlüssel. Und das wird jetzt gerade eingeklagt.
Also gesellschaftlich sind wir ja eh asexuelle Menschen.
Aha.
Also mehrere.
Ja.
Also außer bei Cis-Männern. Also auch da finde ich es immer wieder schön. Ich in meiner Bubble, also ich habe immer noch die meisten Privilegien.
Mhm.
Wenn es dann um Frauen mit Behinderung geht, sieht es ganz düster aus. Aber, oder homosexuelle Menschen mit Behinderung, das ist dann auch, also kommt, weil die queere Community echt eine super Community ist, aber es ist auch bezeichnend. Und Kinder mit Behinderung, also was ich hatte auch schon junge Eltern da mit Behinderung, was die sich auch anhören müssen, so gut gemeinte Ratschläge.
Ja, ehrlich.
Wird
Uff.
interessant manchmal.
Hey, ich dachte auch, irgendwie heute habe ich über gut gemeinte Ratschläge nachgedacht, dass die manchmal so krasse Wunden schlagen. Eben gut gemeint. So,
Also,
uff.
eben, da habe ich natürlich auch eine Meinung, dass man denken muss und auch darf, ist ja jedem überlassen. Und nicht jeder Gedanke ist spruchreif.
Vielleicht mal eine Frage stellen stattdessen, oder?
Ja, das auch, aber ich glaube, man muss sich auch nicht immer verbalisieren. Vor allem, wenn es nicht um einen selber geht. Weil, okay, dass man den Gedanken hat, da kann man nichts dafür, weil vielleicht durch Erziehung oder durch Meinung oder durch nicht besseres Wissen, aber man darf auch mal nichts sagen. Und das ist auch gut
Ist auch
so.
gut, ja.
Und das wünschte ich mir wieder. Und Social Media hat das schon ein bisschen verstärkt, zu allem und allem eine Meinung haben zu müssen, nicht zu dürfen, sondern
Zu
zu
müssen.
müssen.
Ich fühle mich manchmal richtig genötigt, wenn ich irgendwo was kaufe, dann muss ich das bewerten.
Ja.
Und ich finde wirklich, ganz oft denke ich so, vielleicht ist was falsch an mir, weil ich möchte jetzt dazu irgendwie keine Meinung haben oder sie einfach für mich haben und nicht der Welt kundtun.
Und das ist mal vieles Mal, glaube ich. Also nicht, dass ich deine Meinung nicht schätzen würde, ich persönlich, aber ich glaube, manchmal wäre es besser zu atmen, wieder zu kommentieren.
Ja.
Atmen hilft, vor allem wenn der Reflex kommt, zuerst atmen und dann schreiben oder sprechen, das würde helfen.
Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort.
Dann belassen wir es doch dabei. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Danke vielmals.
Danke vielmals, ja.